Herzlich willkommen von mir, an alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Hermann, ich freue mich, dass du da bist. Schön. Hermann hat eine Zeit hinter sich, die nicht so einfach war, glaube ich, ne? Wir haben viel für ihn gebetet. Ich hatte gerade so den Gedanken, ich habe einen Pastorenkollegen, der immer so ein bisschen seinen Status Gedanken teilt. Und ich habe es gerade gesucht, ich habe es jetzt nicht gefunden. Es ging darum, ob wir das Gute sehen in dieser Welt oder das Schlechte. Und er hat gesagt, wir können uns füllen mit den Nachrichten dieser Welt und dann werden wir nur denken, diese Welt ist schlecht. Aber wenn wir anfangen, auf das Schöne zu blicken, auf das, was uns umgibt, wenn wir durch die Natur laufen, auf all die Schönheit, die Gott geschaffen hat, dann glauben wir an das Gute in dieser Welt. Dann sehen wir das, was Gott für uns bereitet hat. Und damit möchte ich euch einfach ermutigen. Schaut nicht auf die Umstände, schaut nicht auf das, was manchmal so vor uns liegt und füllt euch auch nicht mit Negativen. Ne, es gibt so viel Negativnachrichten, auch im christlichen Bereich, wo nur auf irgendetwas geschimpft wird oder Dinge immer schlimmer dargestellt werden. Jesus hat anders gelebt. Jesus hat das Positive gezeigt. Jesus hat das Gute aufgezeigt. Jesus hat uns aufgerufen, Gutes zu tun und Gutes zu wirken. Und so wollen wir als Christen leben. So wollen wir auch Vorbild sein. Ich habe meine Predigt heute überschrieben mit Siegreich leben. Lars, kannst du die erste Folie ranmachen? Und so die Unterschrift ist, wie nutze ich die Waffenrüstung Gottes? Ich glaube, wir alle wissen, wir stehen in einem Kampf. Wir spüren das tagtäglich. Wir sehen das in Filmen, wir lesen das in Büchern, wir lesen das auch eben in den Nachrichten. Dieser Kampf wird ganz oft bezeichnet mit dem Kampf von Gut gegen Böse. Viele Filmemacher haben das aufgegriffen und immer wieder wird uns das so vor Augen gemalt. Und wenn wir Christen sind, also Menschen, die Jesus Christus wirklich als Herrn in ihrem Leben aufgenommen haben und ihm nachfolgen, dann wissen wir, dass es einen geistlichen Kampf gibt. Und dieser Kampf richtet sich niemals gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Und es gibt nur ein Buch, in dem wir erfahren, worum es geht, und das ist die Bibel, Gottes Wort. Sie beschreibt diesen Kampf von Gut und Böse von Anfang an bis zum Ende. Sie beschreibt, wie unser Schöpfer uns Menschen zu sich ziehen möchte und wie er den Sieg für uns errungen hat, damit wir aus seiner Fülle, aus seiner Kraft und aus seiner Liebe leben können. Gott möchte, dass wir ein siegreiches Leben führen. Und das aus ihm heraus. Und dafür hat Jesus den Tod besiegt, was wir ja auch eben gesungen haben. Er hat wirklich Satan die Macht genommen. Wir leben für Christus und nicht mehr für uns. Das bedeutet Nachfolge. Es geht nicht mehr um mich und um meine Selbstsucht, sondern um Christus und seine Ehre. Mein Leben soll ein Zeichen für alle sein, die Gott noch nicht kennen und die auf der Suche sind. Wie aber leben wir erfolgreich im Sieg Gottes? Wie kommen wir von einer Niederlage zum Sieg und wie bleiben wir im Sieg? Vor Hunderten von Jahren, da schrieb John Bunyan ein Buch, das heißt Die Pilgerreise. Vielleicht kennen das einige von euch. Sehr zu empfehlen, ich lese es gerade, deswegen könnt ihr es momentan nicht ausleihen, es gehört der Gemeinde. Dieses Buch ist leider vergriffen. Ich habe dieses Buch immer wieder gelesen und John erzählt in diesem Buch von einem Mann, der Christ heißt, der sich aufmacht aus der Stadt Verderben in die Stadt Zion. Alle Personen in diesem Buch haben besondere Namen. Da gibt's Wollust, da gibt's, wie heißen sie denn alle, Ankläger, Zweifler, so alle möglichen Dinge, die uns so im Leben begegnen. Und Dieser Mann hat angefangen, ein Buch zu lesen, und zwar die Bibel. Er hat seine Schuld, die Trennung von Gott erkannt und sucht nach Erlösung. Und diese darf er dann erfahren, als er seine Last, die er auf dem Rücken trägt, am Kreuz ablegt und Jesus erkennt. Auf dem Weg passieren ihm immer wieder verschiedene Dinge. Er begegnet guten wie bösen Menschen. Die einen helfen ihm, zur himmlischen Stadt zu gelangen, und andere lenken ihn ab, halten ihn auf oder versuchen ihn ganz abzubringen. Seine erste Begegnung ist die mit dem Evangelisten. Dieser zeigt ihm den Weg zu einer Pforte und sagt, auf dieses Licht ausgerichtet, auf diese Pforte ausgerichtet, soll er seinen Weg fortsetzen. Dort wird ihm die Last abgenommen und er wird Hilfe und Erlösung bekommen. Zwei Nachbarn, die mitkriegen, dass er aufbricht aus seiner Stadt, die heißen Willig und Stur, begleiten ihn ein Stück des Weges. Stur will ihn überzeugen, dass er umdrehen muss, dass das alles sinnlos ist, dass das alles Quatsch ist. Und Willig lässt sich überzeugen, mitzugehen. Er ist sehr interessiert, fragt viel nach und sie unterhalten sich und sind so in ihrem Gespräch vertieft, dass sie gar nicht merken, wohin sie laufen. Und sie geraten in das Sumpfgebiet Verzagtheit. Beide waren zu dem Zeitpunkt unaufmerksam. Beide wurden mit Schlamm verschmiert. Und Christ spürt wieder diese starke Last auf seinem Rücken, die ihn hinunterziehen will. Er fängt an zu sinken. Willig wird sehr ärgerlich auf seinen Nachbarn und wütend und sagt, wenn er lebend aus diesem Sumpf herauskommt, dann dreht er sofort um. Das bringt ja gar nichts, du bringst mich in noch größere Schwierigkeiten. Das ist jetzt mal in meinen Worten ausgedrückt. Er hatte ihnen von diesem Ort erzählt, von diesem himmlischen Ort, und jetzt hängen sie fest in diesem Sumpf der Verzagtheit. Willig dreht sich um, richtet seinen Blick wieder auf die Stadt Verderben, schafft es aus dem Sumpf und läuft davon, und Christ sieht ihn nie wieder. Christ richtet seinen Blick auf diese enge Pforte, durch die er ja durch will, schafft es dann auch bis zum Rand, aber diese Last drückt ihn so nieder, dass er es nicht hinausschafft aus dem Sumpf. Und nun kommt der Helfer. Der Helfer, ein Synonym für den Heiligen Geist. Und er zieht ihn heraus und stellt ihn wieder auf festen Grund. Im Gespräch kommt heraus, dass Christ aus lauter Furcht so schnell gelaufen ist und auch unbedacht gehandelt hat, und eben nicht um sich geschaut hat, weil er so Angst hatte, er würde diesen Weg nicht schaffen. Und so hat er diese Trittsteine, die im Sumpf, die der Heilige Geist ihm dann zeigt, gegeben hat, die hat er einfach nicht gesehen. Er hätte diese Trittsteine nehmen müssen und er wäre ohne Probleme durchgelaufen. Ich lese einen ganz kurzen Abschnitt vor. Nachdem er wieder auf festem Boden stand, heißt es, das ist jetzt die Sicht von John Bunyan. Also er hat einen Traum. Also dieses ganze Buch beruht auf einem Traum, den Gott ihm geschenkt hat. Ich denke, auch hier saß er wahrscheinlich im Gefängnis, denn John Bunyan wurde wegen seines Glaubens verhaftet und saß 12 Jahre im Gefängnis und hat viele Werke dort geschrieben. Da trat ich auf den zu, der ihm herausgeholfen hatte und sagte, Herr, wie kommt es, wenn doch hier entlang der Weg von der Stadt Verderben zu jener Pforte dort führt, dass dieser Ort nicht trockengelegt wird, damit arme Reisende sicherer dorthin gelangen können. Und er antwortete mir, diesen Morast kann niemand trockenlegen. Er ist der Abfluss, in den ständig der Schmutz und Abschaum hineinfließt, der von der Erkenntnis der Sünde zurückbleibt. Deshalb heißt er auch Sumpf der Verzagtheit. Denn wann immer einem Sünder die Augen über seinen verlorenen Zustand aufgehen, steigen in seiner Seele viele Ängste, Zweifel und entmutigende Befürchtungen auf, die alle zusammenfließen und sich an diesem Ort absetzen. Und das ist der Grund dafür, dass der Boden hier so schlecht ist. Dem König gefällt es nicht, dass der Boden hier immer noch so schlecht ist. Seine Arbeiter sind unter der Anleitung der Landvermesser seiner Majestät seit über 1600 Jahren an dieser Stelle am Werk. Also John Bunyan schrieb dieses Buch 1674 bis in die 80er hinein. um sie zu befestigen, wenn irgend möglich. Soweit viel ich weiß, sind hier schon mindestens 20.000 Wagenladungen mit Millionen hilfreicher Unterweisungen verschlungen worden, die zu allen Jahreszeiten aus allen Ländereien des Königs herbeigeschafft wurden. Und diejenigen, die etwas davon verstehen, sagen, das seien die besten Materialien, um diesen Sumpf in guten Boden zu verwandeln. Wenn es möglich wäre, so wäre er längst befestigt. Doch es ist immer noch der Sumpf der Verzagtheit und er wird es auch immer noch sein, wenn sie alles getan haben. Zwar sind auf Anweisung des Gesetzgebers ein paar gute feste Trittsteine gleichmäßig mitten durch den Sumpf gesetzt worden, doch immer, wenn dieser Ort eine Menge von seinem Unrat ausspeit, wie er es oft vor Wetterveränderungen tut, sind diese Trittsteine kaum zu sehen. Oder wenn doch, dann treten die Menschen in ihrer Benommenheit daneben und bedecken sich von oben bis unten mit Schlamm. Doch der Boden ist gut, sobald sie durch die Pforte gegangen sind. Die Pforte, wieder ein Bild auf Jesus. Das ist nur ein ganz kurzer Einblick in dieses Buch. Aber John Bunyan schafft es, biblische Wahrheiten aufzuzeigen und sie begreiflich zu machen, indem er sie uns bildlich vor Augen führt. Er selbst schrieb dieses Buch eben gegen Widerstand seiner Zeitgenossen und erlebt in diesen Geschichten, diese ganzen Geschichten in einem Traum. Und so konnte er den Menschen im 17. Jahrhundert die Wahrheit der Bibel verständlich machen. Allein die Namen der Personen in diesem Buch sagen uns schon viel. Aber auch die Orte, die er betritt. Der Sumpf der Verzagtheit. Ich glaube, den hat jeder von uns schon betreten. Und vielleicht erzählt ja jemand in 2 Wochen beim Zeugnisgottesdienst davon, wie Gott ihm aus diesem Sumpf herausgeholfen hat. Wie oft sind wir unaufmerksam? Und anstatt Jesus zu folgen, biegen wir in die Verzagtheit ab. Ein anderes Wort für Mutlosigkeit. Und Christ, der ja seine Sünde erkannt hat und sich aufgrund der Bibel aufgemacht hat, das ewige Leben zu suchen, erlebt nun, wie der Heilige Geist kommt und ihm als Helfer aus diesem Sumpf zieht. Dabei leitet der Heilige Geist seine Gedanken wieder in die richtige Richtung und zeigt ihm auf, wo er falsch gelaufen ist. Auch das dürfen wir täglich erleben. Und so ist dieses Buch wirklich voll mit guten Beispielen, die uns auf den richtigen Weg führen sollen. Aber es gibt ein viel besseres Buch und das lesen wir ja als Christen deshalb auch und das ist die Bibel, das ist Gottes Wort. Wir lesen die Bibel um Wegweisung, um Hilfe, Zuspruch zu bekommen, aber in erster Linie um Gott, unseren liebenden Vater und Jesus Christus, unseren Erlöser und den Heiligen Geist, unseren Fürsprecher, Tröster, Helfer und Beistand besser kennenzulernen. Und so möchte ich heute mit uns schauen, wie wir siegreich leben können, wie wir Fallen und Gefahren aus dem Weg gehen können, wie wir falsch und richtig unterscheiden können und anderen Menschen wirklich ein Botschafter an Christi statt sein können. Und ich möchte mit euch in den Epheserbrief gehen, Epheser 6, und möchte mich nochmal mit dieser Waffenrüstung beschäftigen. Ich werde den Text jetzt vorlesen. Lars, schmeißt du an, es sind 2 Folien. Nur noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen, oder es heißt auch manchmal Kunstgriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Betet auch für mich. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Diese Worte schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Er selbst sitzt im Gefängnis. Und er ruft auf, wachsam zu sein. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, als erstes einzuschätzen, wie greift der Teufel an. Das wäre die nächste Folie. Wenn wir in der Bibel schauen, dann sehen wir, dass der Teufel eigentlich immer wieder durch seine Machenschaften Unglauben in Menschen schürt. Dass er Spaltung zwischen Menschen bringt. Er führt dazu, dass Menschen Gottes Verheißungen keinen Glauben schenken. Er kommt auch mit Entmutigung, mit Versuchung, Böses zu tun. Da ist zum einen die sexuelle Begierde, da ist Unwahrheit, Lästerei, Tratschen und was auch immer. Der Teufel benutzt diese Dinge, um Menschen weg von Gott zu ziehen. Er schenkt Unversöhnlichkeit. Er kommt mit Furcht und Angst, aber auch mit Anklage. Er zeigt uns unser Unvermögen, unsere sündigen Sehnsüchten Einhalt zu gebieten. Er kennt unsere Schwächen und nutzt sie aus. Und er nutzt auch eine gewisse geistliche Faulheit. Der Teufel wird immer wieder versuchen, den Gläubigen dazu zu bringen, gegen sein Gewissen zu handeln und ihn auch von seiner Hingabe an Christus abzubringen. Also alle Gedanken, die mit Furcht, mit Angst, mit Anklage, mit Unversöhnlichkeit, mit Neid, Eifersucht, was auch immer zu tun haben, kommen niemals von Gott, sondern sind immer Gedanken, Gefühle, Eindrücke, die uns der Teufel gibt, um in Unfrieden zu kommen, um wegzukommen von Gott. Wodurch widerstehen wir seinen Angriffen? Kannst du weitermachen? Zum einen, weil wir zuversichtlich sind. Wir wissen, Jesus hat am Kreuz durch seinen Tod den Sieg errungen. Er hat den Preis für unsere Sünde bezahlt. Er hat die Mächte und Gewalten des Bösen entwaffnet, die Gefangenen freigesetzt und rettet die Menschen, die ihm ihr Leben anvertrauen. Und hier ist es wieder wichtig, ich muss ihm wirklich mein Leben anvertrauen. Wenn ich an meinem Leben und an mir selbst festhalte, kann ich das nicht erleben. Wir stehen in einem Kampf, habe ich gesagt. Der Heilige Geist steht uns bei durch seine Kraft und Macht. Oft kämpfen wir auch gegen rebellische Sehnsüchte. Wir kämpfen gegen Freuden dieser Welt, gegen Versuchungen aller Art. Ja, Freuden dieser Welt, da kommt mein nächstes Kapitel, was ich lese, heißt Markt der Eitelkeiten. Das wird so als Jahrmarkt dargestellt. Es gibt viele Dinge in dieser Welt, die scheinen erstmal schön und gut. Aber wenn wir sie betrachten, merken wir, das sind nicht die Dinge, die Gott gefallen. Und diese Dinge werden uns immer in Abhängigkeiten führen und in falsche, ja, Sehnsüchte. Als Volk Gottes sind wir dazu berufen, uns von gottlosen Meinungen, Verhaltensweisen und auch Lebensstilen, die in unserer Gesellschaft so normal sind, fernzuhalten. Es heißt in der Bibel, wir sollen das Böse hassen, uns ihm widersetzen und es meiden. Wir sollen Versuchungen überwinden und ihnen absagen. Wir sollen die Sünde und das Böse aufdecken durch die Wahrheit. Und das alles dürfen wir nicht aus uns heraus tun, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes, der uns befähigt, der uns Weisheit schenkt, der uns Erkenntnis schenkt über die Dinge, die nicht gut für uns sind. Und das Wort Gottes ist die Wahrheit und mit dieser Wahrheit dürfen wir vorangehen. Den guten Kampf des Glaubens kämpfen wir nicht mit eigenen Mitteln, sondern mit der Waffenrüstung Gottes. Dazu müssen wir die Waffenrüstung anziehen. Lernen, standhaft zu sein. Eben den guten Kampf des Glaubens wirklich kämpfen, indem wir im Geist leben und vom Gebet nicht ablassen. Indem wir auch Mühsal und Leiden um Christi willen auf uns nehmen. Seine Botschaft verteidigen. Indem wir keine Angst vor Widersachern haben. Indem wir überwinden, triumphieren und siegen, indem wir Festungen Satans zerstören. Ich weiß nicht, was ihr euch unter Festungen Satans vorstellt, aber ich merke immer wieder, dass wir Menschen oft gefangen sind in Gedanken, die uns so abhalten, weiterzugehen, die so wie eine Festung um uns rum sind und keiner kann durchdringen. Und der Heilige Geist möchte durch diese Gedanken durchdringen. Er möchte diese Festung zerstören und wir dürfen Werkzeug dafür sein. Wir dürfen unsere Gedanken wirklich unter den Gehorsam Christi stellen, weil er will sie verändern, er will sie erneuern. Und in allen Konflikten, die wir so erleben auf unserem Weg, geht es nicht um unsere Lebensumstände oder um die Tatsache, dass andere uns irritieren, beleidigen, verärgern oder verletzen. Denn es sind nicht die Menschen, die unsere Feinde sind, sondern es ist und bleibt in allem Satan und seine bösen Mächte, die unsere Feinde sind. Diese Mächte beeinflussen und benutzen Menschen und richten sich immer gegen den Ratschluss Gottes. Sie stehen seinem Plan entgegen. Aber ganz, ganz wichtig, kämpft niemals gegen einen Menschen. Betet und segnet. Wir sollen ein Segen sein füreinander und für unsere Mitmenschen. So, wie ziehen wir jetzt die Waffenrüstung an, um zu siegen? Ich habe gesagt, einen geistlichen Kampf werden wir nicht mit unseren eigenen Stärken, mit unseren eigenen Plänen oder Strategien führen. Denn wenn wir das tun, werden wir automatisch besiegt oder zerstört. Und so hat Gott uns diese Waffenrüstung zur Verfügung gestellt. Als erstes steht da der Gürtel der Wahrheit, den wir um unsere Lenden binden sollen. Auch hier benutzt Paulus Bilder aus dem ganz normalen römischen Alltag, denn der war ja zu dieser Zeit maßgeblich. Die Römer hatten Gewänder, die ziemlich weit waren und durch den Gürtel hielten sie sie zusammen, damit sie überhaupt kämpfen konnten. Wenn wir wirklich treu zur Wahrheit Gottes stehen, wenn wir integer sind, das heißt unbescholten, moralisch einwandfrei und unbestechlich sind, dann können wir auch alle anderen Teile dieser Waffenrüstung einsetzen. Also wir brauchen die Wahrheit. Wir müssen nach Gottes Wahrheit leben, weil sonst alles andere auch unwirksam wird. Da ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ein gottesfürchtiger Charakter und eine echte Beziehung zu Gott sind notwendig, um unser Herz zu beschützen und uns wirkungsvoll für Reinheit und Gerechtigkeit einzusetzen. Dabei müssen wir immer wieder beachten, Jesus ist und bleibt unsere Gerechtigkeit. Wir leben aus ihm als Fundament. Er ist der Weinstock. Er füllt uns aus und durchströmt uns mit allem, was wir brauchen. Er ist es, der das lebendige Wasser schenkt, das Wachstum bringt, das reinigt, das belebt, das erfrischt, das erneuert. Er ist es auch, der abschneidet, um besseres Wachstum zu ermöglichen. Und gerade dieses Abschneiden, das ist oft ein Kampf, in dem wir stehen. Da sind Dinge in unserem Leben, die uns nicht gut tun, aber an denen wir festhalten. Und wenn wir Gott wirklich bitten, reinige uns, erneuere uns und gebrauch uns, dann wird er das nehmen, was uns nicht gut tut, weil er weiß, was uns gut tut. Und wenn er das dann beschneidet, dann ist das oft wirklich so ein innerer Kampf. Und wir spüren so eine Abwehr dagegen. Aber wenn wir durchgehen und sagen, so wie der Christ jetzt auch durch den Sumpf der Verzagtheit durchgegangen ist, immer den Blick auf diese Pforte, wenn wir unseren Blick auf Jesus richten und sagen, Herr, nimm das aus unserem Leben, was dich in uns hindert, dann wird das tun. Wie gesagt, es wird ein Kampf, es wird schmerzhaft, aber wenn ich ernsthaft dabei bleibe, werde ich den Sieg erringen. Und dieser Sieg ist so viel besser, als in diesem Kampf stehen zu bleiben. Gott weiß, was du brauchst und Gott weiß auch, was du nicht brauchst. Dann gibt es das Schuhwerk zur Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkünden. Das heißt in der Bibel, wir sollen zu jeder Zeit und Unzeit bereit sein, diese frohe Botschaft des Reiches Gottes weiterzutragen. Dadurch wird Gottes Sache vorangetrieben und der Feind muss zurückweichen. Wenn wir uns zu Christus bekennen, heißt es an anderer Stelle, dann wird auch er sich vor seinem himmlischen Vater zu uns bekennen. Und das ist so ein starkes Bibelwort. Und das durfte ich in meinem Leben so oft erleben. Ich habe Spott und alles erlebt von meinen Klassenkameraden, die nicht verstanden haben, warum ich an Jesus glaube, warum ich viele Dinge nicht mitmache und mitgemacht habe. Und auch, ja, ich war kein ängstliches Kind, ich habe davon gezeugt und ich habe mich dazu gestellt, zu der Wahrheit von Gottes Wort. Aber das hieß natürlich, dass ich auch angegriffen wurde, dass ich auch verletzt wurde in diesen Angriffen. Aber Gott hat sich zu mir gestellt, weil ich mich zu ihm gestellt habe. Er hat immer eine Lösung geschaffen und er hat mir immer Leute an die Seite gestellt, die sich letztendlich dann auf meine Seite geschlagen haben. Dann gibt es das Schild des Glaubens. Die römischen Schilder waren so langgezogene Schilder, die waren mit Leder bezogen und dann in Wasser getränkt. Und zwar diente das dazu, dass die brennenden Pfeile, die als Kriegswaffe benutzt wurden, in dieses Schild kamen und ausgelöscht wurden, weil dieses Schild nass war. So ist es auch, wenn wir mutig unseren Glauben leben, wenn wir wirklich uns auf Gottes Verheißungen stellen, wenn wir sie proklamieren in unserem Leben. Dadurch wehren wir Angriffe des Feindes ab. Wir dürfen lernen zu vertrauen, trotz aller Ungewissheit und aller Umstände. Auch das ist nicht einfach, das will ich gar nicht sagen, das zeigt uns auch die Bibel, aber es ist so herrlich, wenn wir durch sind. Und es ist so gut, wenn wir wirklich dieses Vertrauen in uns wachsen lassen, dass wir wissen, meinem Schöpfer, dem Gott von Himmel und Erde, ist alles möglich. Und wenn ihm alles möglich ist, warum sollte mir dann etwas unmöglich sein, wenn ich sein Kind bin? Helm des Heils, dass wir in der Gewissheit unserer Erlösung, unserer Identität in Christus stehen. So werden unsere Gedanken erneuert und wir sind geschützt, weil wir in der richtigen Beziehung zu Gott stehen. So können wir lernen, Gottes Strategie hin zum Sieg zu folgen. Dann ist da das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Dieses Wort dürfen wir wirklich einsetzen wie so ein Schwert. Und es heißt, es ist ein zweischneidiges Schwert, also wirklich ganz scharf geschliffen. Und es durchdringt Mark und Bein, es trennt. Ja? Wenn wir in seinem Wort wirklich fest gegründet sind, dann können wir alle Angriffe abwehren und zerschlagen. Jesus hat das immer wieder deutlich gemacht. Gerade in der Versuchungsgeschichte zeigt er, wie er dem Feind, dem Teufel, Bibelworte entgegensetzt. Er sagt ihm eine Halbwahrheit der Schrift. Also man könnte denken, oh ja, stimmt, hat er ja gar nicht Unrecht. Ne? Aber es sind Halbwahrheiten, die der Teufel benutzt, um uns in die falsche Richtung zu bringen. Und Jesus nimmt die Wahrheit, das Wort Gottes, und hält es ihm entgegen und der Teufel muss gehen. Deswegen müssen wir Gottes Wort kennen und uns seiner Kraft und Wirksamkeit wirklich bewusst sein. Es heißt in der Bibel, sein Wort kehrt nie leer zurück. Und es führt das aus, wozu es gesandt ist. Gottes Wort hat Macht und Kraft. So wie auch unsere Worte Macht und Kraft haben. Und wir lernen dürfen, vorsichtig mit Worten umzugehen. Und wirklich immer wieder das, was über uns ausgesprochen wurde, anhand der Bibel prüfen und auch ersetzen lassen vom Heiligen Geist. Ne, wenn über dir ausgesprochen wurde, du bist nichts wert, du wirst es nie zu etwas bringen. Weiß nicht, was für Worte ausgesprochen wurden, aber das prägt uns, das formt uns. Und diese Worte dürfen wir im Namen Jesu brechen über unserem Leben. Das hat Macht, und zwar eine sehr, sehr große Macht. Gott würde niemals so mit uns reden. Satan versucht immer wieder, Gottes Wort zu verdrehen. Er wird versuchen, dein Vertrauen in Gottes Wort zu erschüttern oder zu zerstören. Und so ist es wichtig, wirklich an Gottes Wort festzuhalten, auch Zusammenhänge wirklich zu erkennen, dieses Wort zu verteidigen, es inhaltlich nicht zu verändern. Wir sollen wirklich authentisch sein. Das Wort hat die Kraft, Böses aufzudecken, zu korrigieren, zu retten, zu heilen, auch Dämonen auszutreiben und das Böse zu überwinden. Wir verlieren seine Kraft, wenn wir sein Wort verleugnen, und dann werden wir zu Irrlehrern, die der Teufel gebraucht, um andere zu zerstören. Was er noch schreibt, ist dieses Gebet ohne Unterlass. Das steht vielleicht gar nicht so ganz konkret als Waffe da. Es heißt aber, diese Waffe sollen wir einsetzen, oder diese Waffen, die Gott uns gegeben hat, indem wir beten ohne Unterlass. Also da muss man die verschiedenen Bibelübersetzungen so ein bisschen mal beachten. Wenn da in dem steht, dann heißt es, das alles wird wirksam, indem wir im Gebet sind. Und zwar immer. Im Gebet füreinander, im Gebet auch für unsere Leiter. Wir brauchen einander. Wir sind zu Beziehung geschaffen. Diese Beziehung ist zuallererst die Beziehung zu Gott, aber dann die Beziehung hier untereinander. Wenn wir die nicht leben, werden wir scheitern. Denn wir sind Beziehungsmenschen und das möchte Gott. So treten wir füreinander ein im Gebet. Wir stützen und stärken uns gegenseitig und sind füreinander da. Siegreich leben heißt also, dass wir Jesus Christus wirklich über unser eigenes Leben setzen und ihm vertrauen und gehorsam folgen. Wenn er der Mittelpunkt, das Ziel unseres Lebens ist und wir uns wirklich an seinem Wort ausrichten und es auch in richtiger Art und Weise anwenden, dann stehen wir in seinem Sieg über alle Mächte der Finsternis, gegründet und gewurzelt in ihm. Und wir stellen uns ihm als freies Gefäß zur Verfügung, das er füllen darf zu seiner Ehre. Und er wird handeln, er wird wirken und er wird führen. Wir müssen lernen, uns selbst zu verleugnen, heißt es in der Bibel, und wirklich ihm alle Ehre zukommen lassen. Es gibt ein Lied, es ist relativ neu, da heißt es in einer Zeile, wir legen unsere Kronen vor seinem Thron nieder. Das heißt also, nicht das, was ich tue, das, was ich kann, zählt, sondern ich anbete ihn, indem ich mein Leben wirklich vor ihm niederlege, indem ich ihn aufnehme, damit er mein Leben als mein Herr bestimmt und führt. Auch wenn es mir nicht immer schmeckt oder ich doch so ganz andere Pläne hatte, unterstelle ich mich ihm, denn er ist und bleibt mein Schöpfer, der so viel besser weiß, was ich brauche und wofür er mich gemacht hat. Nicht meine Taten und Worte zählen, sondern mein Gehorsam, seinen Willen in Wort und Tat umzusetzen. Er wird uns immer wieder gern gebrauchen und uns viel mehr schenken, als wir jemals dachten, wenn wir ihm nachfolgen und in dieser Unterordnung zu ihm, der uns unendlich liebt, stehen. Ich stelle immer wieder fest, wie schwer uns das fällt und wie wichtig es deshalb ist, wirklich in seiner Gegenwart zu stehen und die Veränderung zuzulassen, die er jedem Einzelnen von uns schenken möchte. Wenn ich selbstzentriert und selbstherrlich lebe, dann werde ich niemals siegreich leben. Dann werde ich niemals seine tiefe Liebe und Gegenwart erfahren. Er möchte uns ganz mit allem, was uns ausmacht. Und er möchte uns alles schenken, was wir zum Leben in seiner Gegenwart und im Gehorsam zu ihm brauchen. Dazu müssen wir unsere eigenen Wünsche, Gefühle und unsere Selbstsucht loslassen und eben diese Waffenrüstung anziehen. Ihm Raum und Platz in unserem Leben geben, dann werden wir siegreich leben. Es geht nicht um uns, sondern um ihn. Er ist all unserer Liebe und Zuneigung wert. Er ist der, der den Sieg errungen hat und uns seine Kinder nennt und zu seinen Erben gemacht hat und uns den Sieg geben möchte. So leg wirklich vor ihm alles nieder, all deinen Stolz, all deinen Kummer, deine Sorgen, deine Niederlagen und was dir sonst noch so einfällt. Auch alle Ehre, die du von Menschen erwartest, gilt vor ihm nichts, denn wenn du sie auf Erden erhalten möchtest, wirst du sie im Himmel nicht mehr bekommen, heißt es. Er möchte uns ehren. Er hat dir ein Leben geschenkt. Er hat dir dein Haus, deine Wohnung, deine Kinder, deine Familie, dein Reichtum und alles, was du hast, geschenkt. Und deshalb gehört es auch ihm. Wenn wir so leben, dann werden wir siegen. Denn wenn alles Gott gehört, kann mich niemand mehr berauben. Alles ist sein und alles, was sein ist, hat er dir geschenkt, um siegreich zu leben und ihn wirklich mit deinem ganzen Leben zu verherrlichen. So greif zu und folge nach und sei gehorsam, dann lebst du in seinem Sieg und wirst voller Freude und Stärke deinen Weg gehen und ihm alle Ehre machen. Und wenn du dann eines Tages bei ihm sein wirst, dann wird er dich ehren. Er wird dir den Kranz des Lebens schenken und du wirst in seiner Gegenwart stehen und ihn loben und preisen in einer vollkommenen Schönheit, die alles erfüllt. Es wird keine Tränen mehr geben und kein Geschrei, weil er uns vollkommen macht in seiner Gegenwart, weil er uns all das schenkt, was wir uns hier auf Erden so gewünscht haben. Die Erde ist und bleibt Durchgangsstation. Denn wir sind Himmelsbürger, geschaffen zur Beziehung mit unserem Schöpfer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es so, dass ich mich unheimlich darauf freue. Es heißt ja an einer Stelle, er hat Wohnungen für uns bereitet. Und ich bin so gespannt auf diese Wohnung, die er mir bereitet hat. Weil er genau weiß, was ich liebe, was mich anspricht, was mich berührt. Und ich stelle mir das wirklich sehr schön vor. Und so möchte ich jeden Tag lernen, neu mit ihm zu gehen, ihm zu folgen und siegreich durch dieses Leben zu gehen, in seinem Sieg, in seiner Kraft, denn er ist Sieger und wird es immer bleiben. Und er ist genau jetzt mit dir, mit mir. Hast du Zweifel? Hast du Kämpfe? Dann stehst du im Lernprozess des Vertrauens. Und davon könnte ich dir heute ein Lied singen. Gerade wenn ich denke, so, da bin ich durch und wieder eine großartige Erfahrung mit meinem Vater gemacht habe, dann folgt oft der nächste Kampf. Aber ich habe gelernt und immer wieder erlebt, Gott ist für mich. Gott ist mit mir und er trägt mich durch, wenn ich es zulasse und loslasse. Er will auch deine Kämpfe kämpfen, dir den Sieg schenken, den er für dich errungen hat. Lass los. Vertrau ihm. Er macht es. Garantiert anders, als du dir das so erdacht hast, denn er hat den vollkommenen Plan und den vollkommenen Durchblick. Vertrauen heißt loslassen. Wirklich komplett loslassen, die Kontrolle über mein Leben und sie ihm anzuvertrauen. Das ist nicht einfach, aber es ist lohnenswert. Und davon kann ich zeugen, denn das durfte ich in meinem Leben bis hierhin immer und immer und immer wieder erfahren. Es lohnt sich, loszulassen. Und da, wo ich festhalte, da habe ich Kampf. Und wenn ich wirklich beginne, loszulassen, dann geht auch der Kampf, weil er dann für mich kämpft, weil er dann die Dinge für mich in Bewegung setzt. Wie gesagt, auf seine Art und Weise, aber diese Art und Weise ist die beste, denn er ist mein Vater, der mich über alles liebt und der weiß, was gut für mich ist. So seid gesegnet und lebt siegreich, denn das ist das, wofür wir bestimmt sind. Amen.